Hallöchen, ich muss mich mal einmal wieder vor dem Intro bei euch melden. Und zwar mit einem kleinen Disclaimer bzw. einer Warnung. In dieser Folge könnt ihr stellenweise ja, ein Baby hören, das sich mitteilt und äußert. Aufgrund dessen, dass der Kleine von Silla und Pascal nicht so recht schlafen wollte während der Aufnahme. Und wir beschlossen haben, dass wir das drin lassen und nicht versuchen, irgendwie rauszuschneiden, weil wer sich diese Folge anhört, der spielt ja auch mit dem Gedanken vielleicht, Pflegekinder bei sich aufzunehmen oder ähnliches. Es geht konkret um Kinder, deswegen haben wir gesagt, da wird das ein oder andere Babygeräusch im Hintergrund nicht so dramatisch sein. Wäre das hier eine thematisch normale Folge, die sich sehr um Sternkinder dreht oder so, wo auch der Verlust im Vordergrund steht, dann hätten wir da natürlich entsprechend gehandelt. Deswegen einfach nur die Warnung, wenn du da gerade irgendwie ein bisschen sensibel bist, dann hör die Folge vielleicht eine Woche später oder mit jemandem zusammen. Andernfalls ganz viel Spaß. Ich entlasse euch jetzt ins Intro. Genießt die Folge und bis nächste Woche. Ciao. Willkommen bei Sternwege. Ich bin Hannes und hier bist du nicht allein. Wir sprechen über Trauer, Verlust und Hoffnung. Themen, die tief berühren können. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, hör dir diese Folge vielleicht mit einem lieben Menschen zusammen an. Denn gemeinsam ist man stärker.
Hallo, 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 hallo. Es ist wieder Sternwegezeit. Dein Podcast über Sternkinder, für Sternkindeltern, Angehörige, Mitführende. Links, rechts, drüber, da drunter, daneben, da drauf. I don't know. Von Sternkindeltern. So. Und ihr wisst es, wenn ich diesen Einsatz bringe, bin ich meistens ohne Nicole unterwegs. Wir haben es ja gesagt, wir mussten unsere kleine Miniserie unterbrechen. Aufgrund von Kindern und Privatsituationen und Urlaub und tralala. Und ich habe, bevor wir uns jetzt zusammengefunden haben, noch so drüber nachgedacht, wie witzig eigentlich, ne? Bei der letzten oder ersten Aufnahme saßen wir alle drei um ein Gerät herum in einem Vorzelt uns gegenüber. Und jetzt ist es das ganze Gegenteil. Nicht nur, dass wir nicht zusammen in Persona sind, sondern ihr sitzt auch noch in getrennten Räumen. Das heißt, von maximal aufeinander zu maximal getrennt. Also maximaler wäre nur, wenn ihr nicht im gleichen Gebäude wäret.
Ja, das ist einfach der Mikrofonqualität geschuldet, wenn man, ja. Sonst gibt es Rückkopplungen.
Ja, genau. Wir wollten euch das beste Hörerlebnis bieten, aber lange Rede gar keinen Sinn. Ich sitze hier wieder mit Silla und Pascal. Wir wollen in den zweiten Teil der Miniserie starten, bevor wir da thematisch aber noch eingehen. Erstmal ein kurzes Live-Update, wie ihr das immer zu Beginn der Folgen kennt. Es ist mittlerweile so, ich glaube so bummelig, 2 Wochen nach der ersten Aufnahme, 2,5 Wochen. Kommt das hin? Ja.
Ja.
Mittlerweile ist der Campingplatz, Urlaub allseits beendet. Wir sind letzte Woche auch schon nach Hause gekommen, haben bereits eine Folge von zu Hause aufgenommen. Ihr seid mittlerweile auch wieder zu Hause eingekehrt, habt nach einem Zwischenstopp bei der Familie auch euren Urlaub hinter euch gebracht. Wobei, ich glaube, Urlaub bringt man nicht hinter sich. Urlaub hat man quasi, der ist vorbei, ob man will und nicht. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Wenn man Urlaub hinter sich bringen muss, dann braucht man, glaube ich, keinen Urlaub.
Im Gegenteil, wir haben gesagt, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub und haben schon über den nächsten nachgedacht.
Ja gut, aber wenn du Kinder hast, dann gewöhnst du dich auch an nach dem ist vor dem. Weil gerade bei Kleinkindern gilt das eigentlich für alles. Das ist wie nach dem Zahn ist vor dem Zahn, nach der Schlafregression ist vor der Schlafregression, nach der Autonomie ist vor der Autonomie und so weiter und so fort. Mhm. Insofern, man gewöhnt sich ja sehr schnell dran. Aber ja, nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Aber es ist ja eigentlich im ganzen Leben so, ne? Nach dem Feierabend ist ja auch wieder vor dem Feierabend.
Ja.
Wo wir beim nächsten Thema wären, bei dir, Silla, hat auch die Arbeit dann mittlerweile wieder angefangen.
Richtig.
Wobei, du hast ja, glaube ich, ihr arbeitet ja nicht so viel da unten. Ihr nehmt ja jeden Feiertag mit, den man kriegen kann.
Nee, das stimmt heißt, nicht. Die Bayern haben noch ein bisschen mehr.
Ach, die Bayern haben mehr, ah.
Ja, ich glaube, ein oder zwei.
Ja. Ja.
Nee, ich glaube, einen und das nur 900 Gemeinden. Irgendwie so war das mal. So. Aber ist nicht der aktuelle Stand. Kann sein, dass sich in den Jahren was geändert hat.
Ja gut, aber du hast ja auf jeden Fall mit einer kurzen Woche angefangen.
Definitiv. Drei Tage, einen Tag Feiertag, einen Tag beweglicher Ferientag, fertig.
Ja, läuft. Alles richtig gemacht. Und bei uns hat die Eingewöhnung gestartet. Letzte Folge haben wir gesprochen über die Aufregung, also Nervosität und neuer Lebensabschnitt fängt an und so weiter. Und wie es immer so ist im Leben, alles halb so wild, alles nur halb so heiß, wie es gekocht wird. Und alles so, in unserem Fall kann man sagen, alles läuft super, alles läuft prima. Wobei, dann wären wir wieder bei Kindern, du weißt ja nie, was morgen ist. Ne? Also
da können wir so einhaken. Ja. Weil wir hatten ja die Eingewöhnung vor dem Urlaub, also nach Ostern gehabt. Und da ging sehr gerne in den Kindergarten. Und so jetzt nach dem Urlaub, die drei Tage, die er jetzt schon war, da hat er sich schon ein bisschen schwer getan.
Ja, das ist ja, also das ist ja so, selbst wenn du ein Kind eingewöhnt hast, kannst du dich ja selbst nach einem halben Jahr oder so noch wieder ereilen, dass du dir denkst, hä, wir waren doch schon weiter.
Und die Fachkräfte haben aber auch gesagt, also nach so ungefähr 6 Wochen, ist das ganz normal, dass die Kinder dann so eine Phase haben, wo sie keinen Bock haben.
Ja.
Es wurde so gesagt, dass es ganz gut ist, dass wir in Urlaub fahren. Mega geil.
Und wenn wir nach einem Monat merken, ey, der neue Job ist irgendwie wie der alte, so nur anders, dann sagen wir auch, oh, gar keinen Bock.
Wobei, er hat Mittwochmorgen hat er gar nicht in den Kindergarten gewollt, hat doch ziemlich traurig gewesen, es war schwer, sich zu trennen. Und abends habe ich ihn aus dem Kindergarten abgeholt, dann saß er beim Abendessen und war dann enttäuscht, dass er heute wegen Feiertag nicht in den Kindergarten gehen darf. Also, ja.
Ja, das ist so. Aber wie gesagt,
das ist. Mal sehen, was morgen früh ist.
Das finde ich halt so witzig. Wir hatten Mittwoch noch Kennenlerncafé. Also, wir hatten eigentlich letztes Jahr schon Kennenlerncafé, weil Mats jetzt zum 1.6. in die Kita ist und das Kennenlerncafé eigentlich erst danach stattfindet. Beim Kennenlerncafé werden halt all die neuen Eltern mit Kindern, die jetzt in die Kita kommen, quasi in die Abläufe eingeweiht und lernen die Erzieherin kennen und vereinbaren dann die Termine für die Eingewöhnungstage für die ersten. Und unsere Erzieherin meinten halt, das wäre ganz schön, wenn wir jetzt nochmal mit hinkommen, weil wir dann die Eltern von den Kindern kennenlernen, die jetzt in 1-2 Monaten halt anfangen. Und dann war das halt so witzig, dann haben die Eltern so teilweise Fragen gestellt oder du musst dann auch so Zettel ausfüllen, so was ist dein Kind gerne oder was ist dein Kind überhaupt nicht oder so. Und dann sagten die Eltern auch so, ja, ich weiß doch jetzt nicht, was in 2 Monaten ist. Weil wir haben halt auch gesagt, du weißt ja bei Kindern manchmal nicht mal, was morgen ist, ne? Also
Das hatten wir gerade mit Erbsen. Erbsen isst er gerne und 3 Tage später, wo wir das mal so toll gesagt haben, mag er keine Erbsen mehr.
Ja, deswegen. Das ist halt, immer eine Wundertüte, ne? Aber ja.
Aber das lässt auch dann das Ganze spannend bleiben.
Ja, es wird auf jeden Fall nicht langweilig mit Kindern, das ist einfach so. Und dass es mit Kindern nicht langweilig wird, das wusstet ihr vorher zwar nicht, das konnte man sich denken, es war auf Hörensagen basiert, aber trotzdem gab es ja Gründe nach Teil 1, um mal die Zuhörer ein bisschen abzuholen. Im ersten Teil der Miniserie haben wir beleuchtet, was bei euch so Phase ist, was so mit Kinderwunsch war oder nicht war, und warum und wieso, weshalb. Und dass denn irgendwann ein Kinderwunsch für leibliche Kinder so ein bisschen weit weggerückt ist, aufgrund eigener Entscheidung auch. Und dass also dann, obwohl es erst fast gar keine Kinder hieß, irgendwie ein alternativer Weg gefunden werden sollte, wollte, konnte, durfte. Und da haben wir damals, vor 2 Wochen in der ersten Folge schon vorgegriffen, dass für euch ja, oder dass dafür ja in der Regel 2 Modelle zur Verfügung stehen. Oberbegriffsmäßig ist es die Adoption und die Aufnahme von Pflegekindern. Das sind die Möglichkeiten, die man dann hat. Und dann gibt es ja in diesen beiden Oberbegriffen noch die, ich nenne es mal Unterverzweigung, was denn im Falle von Pflegekindern halt wäre, Bereitschaftspflege, Dauerpflege, beziehungsweise bei Adoption wären es ja sowas wie geschlossene, offene Adoption und so weiter und so fort. Und da habt ihr euch denn, ich sage mal so, erstmal durch den Dschungel manövriert, um für euch wahrscheinlich herauszufinden, was kommt für euch in Frage. Und wenn ich es bisher aus den Gesprächen richtig rausgehört habe, war die Adoption ja für euch relativ schnell vom Tisch.
Ja. Das hat halt alles, wie immer im Leben, wenn man Entscheidungen trifft, alles hat seine Vor- und Nachteile. Und so allgemein, also im Hörensagen, hört man halt immer, ja, Adoption, ne, das ist das, was die Leute wollen, weil dann ist es wie dein eigenes Kind. Und ein Pflegekind, das wird einem ja wieder weggenommen, so das Vorurteil. Und wir sind da dann ein bisschen tiefer eingestiegen und haben dann festgestellt, hey, also das hat auch umgekehrt, also Adoption, es ist wie dein rechtliches Kind, muss nicht heißen, dass das jetzt besser ist. Es gibt gerade in dem Bereich viele Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und wo man eben nicht weiß, was ist diesem Kind schon widerfahren, sowohl während der Schwangerschaft als auch danach, je nachdem, in welchem Alter es dann halt zu einem kommt. Und genauso gibt es eben bei Pflegekindern auch die Situation, dass die nicht eben zurückgehen. Und da sind wir dann schon im Bereich, ist es Bereitschaftspflege oder Vollzeitpflege?
Also ich glaube, was mit der Adoption auch so ein bisschen einhergeht, ist, dass ich glaube, die Adoption ist auch das, was irgendwie weitläufig bekannter ist. Mhm. Ich glaube, viele Menschen, wenn die daran denken, Kinder von außen zu sich zu nehmen, also weil der Kinderwunsch nicht geht oder weil sich vielleicht auch eine Frau dagegen entscheidet oder sie sagt, schwanger werden, kein Bock drauf, aber Kinder ja, ist, glaube ich, Adoption immer das Erste, was die Leute im Kopf haben. Einfach weil ich glaube, es ist auch das, was häufiger in Filmen, in Serien und so weiter dargestellt wird. Also sicherlich gibt es halt auch Filme, Serien, die sich mit Pflege von Kindern, ich sag mal, beschäftigen oder die das als Aufhänger haben. Aber in der Regel kommt, glaube ich, die Adoption so von wegen, wenn dann irgendwer plötzlich rausfindet, dass er adoptiert wurde, das kommt irgendwie häufiger vor.
Das kann gut sein.
Auch der Grund, warum es halt, dass Adoption oft positiv dargestellt wird in Film und Fernsehen und die Pflege oft negativ dargestellt ist. Oft geht es Pflegekindern in Pflegefamilien nicht gut. Es gibt immer wieder die Geschichte, dass
das
es
ist wie dieses Stiefmutter-Ding.
Genau, es ist halt, es ist eine negativ betatschte Geschichte. Oder da kommen die Kinder hin, die keiner möchte. Auch unsere Vorurteile, die wir halt vorher kannten, bevor wir uns ernsthaft informiert haben. Pflegekinder hatte was Negatives hauptsächlich. Adoption ist die vermeintlich leichte Geschichte, wobei wir schon mitbekommen haben bei Adoptionen, es ist gar nicht so einfach, überhaupt ein Adoptivkind zu bekommen.
Nee,
und das ist auch bei uns auch der springende Punkt gewesen.
Wenn ich so über mein Wissen nachdenke, ich glaube auch, Adoption verknüpft so eher mit, ich hole mir ein Kind quasi direkt von der Säuglingsstation irgendwie. Und wenn du an ein Pflegekind denkst, dann hast du immer dieses Bild im Kopf, ich hole mir ein Kind aus dem Heim. So.
Ja.
Das ist so wie, ich hole mir einen Hund vom Züchter oder ich hole mir einen Hund aus dem Tierheim. So. Irgendwie, das sind so diese beiden Welten, glaube ich, wo ich ja selber merke, dass ich da gewissermaßen, ich will nicht sagen, eine Bildungslücke habe. Aber so meine Impulsgedanken, die ersten, die ich habe, die sind halt so dieses Adoption, frisch von der Mutter, wenn du so willst, und Pflege halt aus dem Heim. Und bei euch, das werden wir dann gegen Ende der Folge, beziehungsweise spätestens mit Beginn der dritten nochmal beleuchten. Ihr seid ja der beste Beweis dafür, dass das Alter des Kindes, das man da zur Pflege nimmt, bekommt, wie auch immer, stark unterschiedlich sein kann und dass da alles möglich ist und dass ja in beiden Fällen das Kind, so viel können wir ja spoilern, nicht aus dem Heim gekommen ist.
Ja, also aus dem Heim kam keins von beiden. Tatsächlich ist der Weg so, dass ein Kind in Obhut genommen wird vom Jugendamt und dann in eine Bereitschaftspflegefamilie kommt. Das ist quasi so eine Notfallpflegefamilie oder so eine Notfallfamilie, wo ein Kind dann einfach untergebracht wird, so lange, bis die Perspektive geklärt ist.
Und, also es ist wie so eine Zwischenlandung, wenn ich fliege, ne? Also ich starte irgendwo und es gibt keine Direktverbindung, also muss ich irgendwo zwischenlanden.
Genau. Oder ich hatte so schön irgendwo gelesen, es ist die Notaufnahme. Wenn man es mit dem Krankenhaus vergleicht.
Ja.
So, genau. In der Akutsituation wird es halt untergebracht, wird es betreut. Und wie lange es dort dann bleiben muss, ist halt dann abhängig davon, wie lange es dauert, dass die Perspektive geklärt ist. Das kann innerhalb von ein paar Stunden sein, das kann ein paar Tage oder Wochen dauern oder eben auch Monate oder Jahre im schlimmsten Fall.
Es kann halt aus der Perspektive auch alles, ziemlich alles passieren. Also es kann sein, dass das Kind wieder zu den Eltern zurückkommt, dass die Situation sich klärt. Es gibt auch gerade bei älteren Kindern, Kindern, die auch mal falsche Behauptungen über ihre Eltern in den Raum stellen. Es gibt die Situation, dass die Kinder halt in Pflege kommen oder dass die Kinder auch in einem Zustand sind, wo auch keine Pflegeeltern sie mehr haben möchten. Das ist gerade bei älteren Kindern ein Thema. Wenn es halt nichts anderes gibt, kommt das Heim in Frage. Es gibt aber auch die Situation, dass die Eltern vielleicht zu einem Punkt kommen, wir geben es zur Adoption frei. Das heißt, es kann auch daraus auch noch in die Adoption kommen.
Also das heißt, die Bereitschaftspflege ist ja auch, also erstmal nochmal, um das kurz abzuschließen, also Adoption war für euch kein Thema, weil ihr gesagt habt, die Rechte und Pflichten, die damit einhergehen, das ist nicht euer Call.
Genau, das war da so das eine. Und das andere ist halt, dass man unheimlich unsicher ist, wie lange das dauert. Also wir hatten ja in der letzten Folge diese Frage nach Auf und Ab und Achterbahnfahrten der Gefühle. Und das hat man halt im Adoptivfall auch eher, weil man weiß nie, kommt überhaupt irgendwann ein Anruf und wenn ja, wann. Bei Pflegekindern ist die letzte Zahl, die ich war, bei Pflegekindern, bei Adoptivkindern ist bei so die letzte Zahl, die ich weiß, dass 7 bis 8 Adoptivelternbewerber auf ein Adoptivkind kommen. Während bei Pflegekindern die Jugendämter eigentlich nicht wissen, wo sie die unterbringen sollen.
Also war abseits von Rechten und Pflichten die Entscheidung gegen Adoption auch so ein bisschen die, ich nenne es mal der Selbstschutz, nicht da diese Achterbahn besteigen zu wollen, diese Achterbahn der Gefühle.
Genau.
Bei Adoption heißt es auch immer, mit 40 ist der Zug abgefahren. Es gibt Fälle, die haben über 40 adoptiert, aber das ist halt dann, wenn es halt keine anderen Möglichkeiten des Jugendamts zu dem Zeitpunkt hatte. Es kann also gut sein, dass du dann halt darauf wartest. Ich meine, wir hatten es ja schon, Silla war quasi 40. Dann wartet dann, hofft und dann hat man nach 5 Jahren doch kein Kind gekriegt. Das ist halt
eine Sache,
das
hätte sich auch um die Pflege kümmern können.
Ja. Bei Pflege, okay, das hat man halt mitgekriegt, war es relativ sicher, dass man ein Kind bekommt.
Und dann war wahrscheinlich für euch der nächste Step, dass ihr euch selbst nicht als Notaufnahme betrachtet habt, sondern schon gesagt habt, wenn, dann soll es ein bisschen verlängert sein, wa?
Also wir haben uns im Jugendamt gemeldet und der Weg war eigentlich sofort in Richtung Dauerpflege, weil Bereitschaftspflege oft von erfahreneren Eltern, also oft, wo die Kinder aus dem Haus sind, übernommen wird, weil es da ja doch nochmal andere Herausforderungen gibt als in der Dauerpflege.
Ja, klar.
Na? Und wir wollten auch, also wir haben auch gesagt, wir würden gerne Familie sein. Also das heißt ja Pflegefamilie und wir würden gerne dieses Familie und einem Kind eine Familie bieten. Das war uns einfach wichtig.
Okay, das heißt, dann war für euch erstmal geklärt, was wollt ihr, bzw. welches Modell, wofür geht ihr? Das war dann schon mal definiert.
Genau.
Und dann wäre ja die nächste Frage, die sich dann wahrscheinlich viele stellen, wenn ich diesen Prozess durchlaufen habe, wie geht's dann für mich weiter?
Also dann stellt sich erstmal die Frage, ob ich das Ganze direkt mit dem Jugendamt mache oder ob ich das vielleicht auch über einen Träger mache. Es gibt Träger, die sind quasi zwischengeschaltet, die quasi
kennt
dann
man
mit dem Jugendamt.
Namentlich? Ist da irgendwas, was einem so mal random begegnet?
Nee, ich glaube weniger. Also manchmal.
Also die Kirchliche. Evangelien und die Katholiken haben einige Träger, wie die Ortsgruppen oder die Lokalen heißen, ist verschieden, aber meistens sind es kirchliche Träger. Von nicht-kirchlichen habe ich jetzt nicht gehört, aber ich habe mich auch nicht so viel informiert. Bei uns gibt es einen katholischen in der Gegend. Der ist aber bei uns in der Stadt eigentlich zumindest mal vom Papier her nicht aktiv. Und naja, mit der Kirche haben wir selber auch nicht so viel am Hut. Deswegen hat mich das im ersten Schritt auch nicht so angesprochen.
Auch so ein Träger hat halt Vor- und Nachteile. Wir haben beide in der Informationsphase sehr viel Podcast gehört, die von Trägern gemacht wurden oder immer noch werden.
Guck mal, wenn ich mal kurz einhaken darf, ich habe gerade mal nebenbei gegoogelt. Also bekannte Träger dafür können auch sein die Caritas, die Diakonie, die AWO oder der DRK. Und dann halt zusätzlich spezialisierte Träger, die sich komplett auf dieses Pflegefamilien-Ding halt. Also das, ja, also damit kann, glaube ich, dann doch der eine oder andere was anfangen.
Ja.
Wenn man einen Podcast in dem Bereich sucht, dann findet man zu Hessen einen Träger. Den habe ich, dessen Podcast, ziemlich durchgehört. Und Sula hat einen anderen gehört. Da kriegt man halt schon viel mit. Und man merkt auch, dass beim Träger die Sache ein bisschen anders ist, als wie wir es im Jugendamt erleben. Aber das finden wir auch teilweise positiv.
Also es hat seine Vor- und Nachteile. So ein Träger übernimmt halt die Kooperation mit dem Jugendamt und kämpft vielleicht auch das ein oder andere durch. Dafür ist aber von dem, was wir aus den Podcasts gehört haben, auch der Bewerberprozess viel, viel intensiver. Und da muss man sich dann auch überlegen, ob man das so möchte oder ob man eben das direkt mit dem Jugendamt macht. Und dann ist es vielleicht nicht ganz so intensiv. Hat beides seine Vor- und Nachteile.
Meine freie Interpretation davon ist, der Träger hat direkt natürlich eine gewisse Verantwortung und muss eine Qualität sicherstellen von Pflegeeltern. Was ist, wenn einem Kind da was passiert? In Obhut von Fremden, so gesehen zu den leiblichen Eltern. Und die nehmen ihre Verantwortung auch sehr ernst, finde ich auch richtig. Währenddessen man auf der Gegenseite das Jugendamt sitzen hat, mit starker Unterbesetzung, mit Budgetproblemen, und die versuchen das dann irgendwie hinzukriegen. Dementsprechend ist die Betreuung weniger intensiv.
Ich glaube, der Träger ist mehr wie so ein Unternehmen, ne?
Ja, also klar, wenn der Träger bei dem was passiert, dann ist die Geschichte ja für den Träger auch vorbei. Also
was ich halt witzig finde, also beides hat ja anscheinend, oder was heißt witzig, beides hat ja anscheinend seine Daseinsberechtigung. Und es gibt ja sein Für und Wider, und es gibt ja auch bei jedem wahrscheinlich ein Für und Wider, warum man das eine und nicht das andere nimmt. So wie du das ja auch gerade darstellst. Aber auch da ist wieder das Ding beim Jugendamt. Ich glaube, das Jugendamt ist doch bei den meisten Menschen wahrscheinlich total negativ konnotiert, weil das Einzige, was man in den Medien mitbekommt, wenn man sich jetzt nicht mit dem Thema Pflege oder Adoption beschäftigt, ist doch, dass man ganz oft nur vom Versagen des Jugendamts mitbekommt, weil schlechte Presse ist halt immer interessante Presse, gute Presse will keiner lesen.
Jugendamt kostet das Einzige, was die man Kommunen da verdammt viel Geld, und das Geld ist nicht da.
Die ganzen Versäumnisse, wenn es halt darum geht, dass irgendwo wieder ein Kind zu Schaden gekommen ist, oder. Mhm. Ne?
Und das find oder ich so dieses so Klischee, wenn das Jugendamt kommt, nehmen sie dir dein Kind weg.
Ja, genau.
Eigentlich
das Jugendamt hat ja auch nur eine negative Funktion, die sind ja gar nicht da, um zu helfen.
Ja, aber eigentlich soll es ja genau umgekehrt sein. Also auch dann, wenn das Jugendamt irgendwie eine Meldung kriegt, sollte die Familie offen dafür sein und sagen, hey, nee, hier, guckt mal, wie es bei uns aussieht. Und wir sehen da jetzt kein Problem, aber wenn ihr noch einen Tipp für uns habt, dann bitte. Ne?
So, ja, also wenn ich das ja auch richtig verstehe, ist es ja auch so, dass die Bereitschaftsfamilien ja per se nicht nur Notaufnahmen sind, sondern es sind ja gewissermaßen das Jugendamt ja auch Pufferzonen. Also das Jugendamt kriegt dadurch ja Zeit zur Verfügung gestellt, den Fall halt ja so ein bisschen strukturiert anzugehen, dass das Kind nicht irgendwie Hals über Kopf irgendwo hingeht, hin muss, sondern dass es erstmal in einer Bereitschaftsfamilie aufgefangen ist und man sich dann, so wie ihr das ja auch dargestellt habt, seitens des Jugendamts die Zeit nimmt zu gucken, was machen wir damit, wer passt zu dem Kind, wo könnte das Kind gut hinpassen, wer, ich sag mal jetzt überspitzt gesagt, da kommen wir gleich noch drauf, wer sucht nach so einem Kind, ne? Also
sogar noch vorgeschaltet, also das Jugendamt vermittelt ja das Kind nicht zwangsläufig dann irgendwo hin, wo es dann wohnt, sondern das Jugendamt hat ja auch andere Hilfsmöglichkeiten, dass sie sagt, okay, wir geben da eine Hilfe an die Familie im Sinne einer Mutter-Kind-Einrichtung zum Beispiel.
Genau, oder halt...
das Jugendamt gesagt, denkt ja schon wirtschaftlich, also das Günstigste für die ist natürlich immer, wenn das Kind zu den Eltern zurückgehen kann. Das ist auch ja, immer klar. Eigentlich das Ziel. Also deswegen, wir holen keinem das Kind weg, das kostet das Jugendamt einfach verdammt viel Geld. Und wenn sie das Kind den Eltern wegnehmen, dann geht das auch nicht in der Dauerpflege oder geht das ja nicht über ohne ein Gerichtsverfahren. Es sei denn, die Eltern sagen freiwillig, ja, ja, gib das dauerhaft weg, aber das ist in der Regel ja nicht der Fall. In der Regel läuft ein Gerichtsverfahren, die Gerichte brauchen ihre Zeit und dann zieht sich das teilweise in die Jahre, bis psychologische Gutachten von den Eltern, von den Kindern eingenommen wurden. Das Kind hat seinen Rechtsbeistand, die Eltern haben ihre Rechtsbeistände, das Jugendamt hat ihren Rechtsbeistand. Da läuft ja ein komplettes Verfahren nebenbei und dazwischen muss das Kind ja von irgendjemandem betreut werden.
Ja. Ist so. Ja, wie gesagt, dann habt ihr euch also für die Bereitschaftspflege entschieden und
Nee, Dauerpflege.
Dauerpflege, Gottes Willen, ich komme auch schon wieder nicht. Jedenfalls, wo wir stehen geblieben, was sind die nächsten Steps? Also denn,
genau, also wir sind dann beim Jugendamt.
Wie gibst du dich, entscheidest du dich zwischen öffentlicher Träger, also Jugendamt, oder halt
freier Träger.
Genau.
Genau. Also wir waren dann wir haben uns direkt beim Jugendamt gemeldet, wir haben dann angefragt, wie ist denn das? Dann haben wir Sachbearbeiterin zugewiesen bekommen. Das ist bei uns regional aufgeteilt, also die verschiedenen Ortsteile und so weiter im Kreis. Da gibt es immer eine zuständige Person für den Fall, dass die mal rausfahren müssen, dass sie halt ihren Bereich auch mehr oder weniger kennen. Und mit der haben wir dann einen Termin vereinbart und die hat uns dann erstmal so die grundlegenden Sachen erzählt, wie das so abläuft, ne, was wir jetzt schon erörtert haben. Wie ist das? Ein Kind wird in Obhut genommen und bis das dann in Dauerpflege kommt. Wie ist der Weg? Was sind Rechte, Pflichten? So ein bisschen grob umrissen. Ja, so ein Erstgespräch und Erstinformation. Und das war auch total locker, total offen. Wir konnten alle Fragen stellen. Wir haben
die Person, die für uns zuständig ist, macht auch gleichzeitig halt Adoption. Das ist also Adoptions- und Pflegekindervermittlung. Das heißt, die Person, egal ob man jetzt Adoption oder Pflege möchte, es ist dieselbe Person, mit der man redet. Ja, und die sortiert eigentlich auch in dem Gespräch aus, ob man was für Pflege oder Adoption ihr ist. Weil wenn dann wirklich ein Kind haben möchte, was wie ein leibliches Kind ist, von den Rechten her, ist man bei der Adoption. Weil das ist bei Pflege einfach nicht der Fall.
Die sagen aber auch, dass Adoption sehr, sehr schwierig ist. Ne? Einfach,
weil wir hatten das im persönlichen Gespräch, du musst ja also bei, oder hatten wir sogar in Teil 1, ich weiß gar nicht mehr, du musst ja bei Pflegekindern, selbst in der Dauerpflege, dir für alle weitreichenden Entscheidungen gewissermaßen das Go der
leiblichen
Erziehungsberechtigten holen. Ja. Und das ist ja bitte des Vormundes. Und der ist ja wahlweise, liegt die Vormundschaft dann auch bei den leiblichen Eltern, respektive beim Jugendamt.
Genau. Also das ist halt eine dieser Unterschiede, die haben wir vorhin nicht so umrissen, zwischen Adoption und Pflege. Adoption ist halt mit allen Rechten und Pflichten mein Kind und ich darf alles so entscheiden, als wäre es mein leibliches Kind. Während wir als Pflegeeltern die sogenannte Alltagssorge haben und das auch mit einer erweiterten Vollmacht, in unserem Fall der leiblichen Eltern. Das heißt, wir dürfen alle alltäglichen Entscheidungen treffen. Was bekommt er zu essen? Wann geht er schlafen? Wann fahren wir in den Urlaub? Wir melden ihn zum Kindergarten an. Wir melden ihn zum Sportverein an. Na, das sind alles so Entscheidungen, die wir selber treffen dürfen. Im medizinischen Bereich sind das Entscheidungen wie, wir gehen zu einer U-Untersuchung, ist eh Pflicht, na, muss man machen. Wir dürfen impfen lassen nach STIKO-Empfehlung und in Akutsituationen dürfen wir auch ärztlich behandeln lassen oder operieren lassen. Was wir nicht machen dürfen, ist zum Beispiel eine geplante Operation. Darüber dürfen wir nicht frei entscheiden. Wir dürfen sonst keine körperlichen Eingriffe, dazu gehören dann im erweiterten Sinne natürlich auch Piercings und Tattoos. Da werden wir also nie eine Diskussion drüber haben, weil wir dann immer sagen können, frag deine leiblichen Eltern. bei der Wahl der späteren Schulform, also nach der Grundschule, ist dann auch die Entscheidung der leiblichen Eltern bzw. des dann Sorgeberechtigten zu beachten. Wir dürfen also nur den Schulstandort, also den Ort quasi entscheiden. Wir dürfen aber nicht entscheiden, ob es jetzt das Gymnasium oder die Gemeinschaftsschule ist.
Ah, okay.
Oder was wir ganz oft auch gefragt werden, ist, wer hat den Namen ausgesucht? Also der Name ist natürlich von den leiblichen Eltern, weil das ist eine wichtige Entscheidung im Leben.
Du kriegst so ein, ja, du kriegst ja blöd gesagt, jetzt von den Rahmenbedingungen her, ein fertiges Kind.
Also, genau.
Das mit Vor- und Nachnamen. Also der Nachname genau, bleibt auch gleich.
Und das Kind ist auch fertig gebaut und so weiter. Das Einzige, was halt deine Mission ist, ist, was aus diesem Kind wird. Also Erziehung, genau. Entwicklung ja. und so weiter.
Man kann das genau, ja auch Erziehung im Teil positiv ausdrücken. Man kann auch ein Kind in einem Alter bekommen, wo es schon durchschläft. Das kann auch entspannt sein. Manche sehen das auch, wir haben das schon öfter gesagt, oh, das ist ja schön, habt ihr das Kind das Schlimmste verpasst.
Ja.
Kann man drüber streiten.
Das ist, glaube ich, aber auch immer so ein bisschen, ich musste vorhin dran denken, man möge mich nicht falsch verstehen. Ich hatte ja das Beispiel gebracht, so mit dem Tierheim als Zwischenstation oder so. Mhm. Oder mit dem Haustier vom Züchter oder aus dem Tierheim. Und so kann es ja natürlich mit so einem Pflegekind auch gehen. Aber ja auch in der Adoption schlussendlich. Ja. Aber du weißt halt nie, was da drin steckt. Und je älter das Kind ist, desto mehr kann halt, so fies das klingt, auch schon kaputt sein, was du halt
natürlich,
auch nicht mehr reparieren absolut. Wirst, ne?
Also deswegen werden ja auch Kinder im höheren Alter, also umso jünger die Kinder sind, umso leichter sind sie auch fürs Jugendamt zu vermitteln. Also ein 14-Jähriger zu vermitteln ist halt eher schwer.
Das ist halt auch ein Grund, warum wir dann gesagt haben, Adoption ist uns in gewissem Grad auch zu heikel, weil ich war in der Schwangerschaft nicht dabei. Sowohl bei Pflege halt als drin, auch bei Adoption. Ne? Aber bei einer Adoption hänge ich rechtlich voll drin. Und wenn ein Kind, und darüber haben wir unter anderem auch in der Informationsphase damals Berichte gesehen, dass sowas vorkommt, wenn ein Kind mit 7, 8 Jahren irgendwann Aggressionspotenzial entwickelt und deshalb zu Hause nicht mehr betreut werden kann und dann in eine Psychiatrie muss, das ist natürlich ein Extremfall, aber das kann passieren, im Adoptionsfall hänge ich da voll drin und dann zahle ich die Unterbringung extern. In einem Pflegefall, also Pflegekindfall, kann ich eben sagen, okay, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass dieses Kind eine schöne Kindheit hat, aber das kann ich jetzt nicht mehr leisten und dann bin ich raus.
Das hat halt was von bis am Arsch, ne?
Ja, im Adoptionsfall schon, ja, weil das also kann richtig ja teuer werden.
Benennen. Das kann echt blöd sein.
Absolut.
Aber das ist wie so oft im Leben. Du musst Entscheidungen treffen und du musst dir halt immer irgendwo der Reichweite der Entscheidung bewusst sein. Und ich glaube,
das emotional hängt man ja in beiden Fällen gleich drin. Also emotional ist es so oder so schwer. Man gibt ja leibliche Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern. Man hängt ja an seinen Kindern. Also ich sehe da auch keinen Unterschied. Also man gibt ja kein Kind auch Spaß ab.
Nee. Also es war so schön, als wir bei euch auf dem Campingplatz waren, hatten wir so ganz liebe Campingnachbarn. Und dann kam die Frau irgendwann zu mir und sagte, oh, ihr macht das so toll mit denen, so als ob das eure eigenen Kinder sind. Wo ich gesagt habe, das sind meine Kinder. Im Alltag sind das meine Kinder und ich fühle das auch nicht anders. Gut, ich habe natürlich keinen Vergleich, ich habe ja kein leibliches
wie der
Kind.
Große, aber also beim Kleinen haben wir es ja noch nicht, also wir greifen jetzt auch wieder ein bisschen vor. Die sagen halt auch Papa und Mama. So.
Ja.
Also, na klar, das ist natürlich auch eine Frage, so als Eltern oder als Pflegeeltern in dem Fall, wie du es ja auch lebst. Du kannst es ja auch so handhaben, dass du die Kinder so erziehst, was ja selbst bei leiblichen Kindern keine Seltenheit ist oder vorkommt, dass die Eltern einfach beim Vornamen genannt werden.
Mhm. Das ist aber ganz typisch im Pflegekindbereich, dass die Pflegeeltern Mama und Papa genannt werden. Und wenn die leiblichen Eltern noch eine Rolle spielen im Leben der Kinder, dann ist es halt Mama Silla und Mama Anne oder wie auch immer die leibliche Mutter dann heißt. Beim Papa deswegen wird das nicht so oft als Beispiel genannt, weil Väter leider in dem Bereich oft als leibliche Väter weniger eine Rolle spielen. Aber da kann man es ja genauso handhaben.
Ja, ich glaube, dass die leiblichen Väter halt auch irgendwie nicht da sind oder eine geringe Rolle spielen, ist dann auch wieder wahrscheinlich so ein Merkmal von Pflegekindern oder so. Also irgendwie.
Die sind halt, wenn man überlegt, dass es oft schwierige Verhältnisse sind, in denen die leiblichen Eltern sich befinden, dann ist es oft auch so, dass leibliche Väter manchmal gar nicht bekannt sind.
Das meine ich ja. Also ich will damit sagen, dass ja nicht nur die, wenn es solche Fälle gibt, wo Pflegekinder draus resultieren, nenne ich es mal, ist es ja meistens auch so, dass es da ein Problem auf der Sozialebene gibt, was jetzt die Beziehungskomponente angeht, dieser leiblichen Eltern, sofern es überhaupt eine Beziehung gibt, wie du gerade schon sagst. Mhm. Und ich glaube, das ist halt dann auch so einer der Gründe unter Umständen, das ist natürlich eine Mutmaßung meinerseits, warum die leiblichen Väter natürlich dann auch weniger involviert sind. Wie du schon sagst, entweder sind sie gar nicht bekannt oder es ist eh so, dass es irgendwie Mütter sind, die alleinerziehend sind oder in der Schwangerschaft verlassen oder, was es da nicht alles gibt. Also
Nichtsdestotrotz gibt es auch Fälle, wo die Väter da sind. Ne? Das darf man natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen.
Ist, aber ganz klar. Oft also, halt nicht. Das wäre ja auch komisch, wenn nicht. Aber ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das. So, wo waren wir?
Sollen wir nochmal zurück in den Bewerbungsprozess?
Genau, da wollten wir wieder hin.
Genau, also wir haben dann dieses erste Informationsgespräch gehabt und unsere Sachbearbeiterin war da auch total offen und hat gesagt, naja, wenn wir das machen wollen, dann brauchen wir halt ein polizeiliches Führungszeugnis und dann brauchen wir Unterlagen, die wir ausfüllen müssen und vom Arzt eine Bescheinigung, dass wir auch soweit fit sind, dass man eben bescheinigt kriegt, dass wir jetzt nicht irgendwie in den nächsten Jahren aufgrund von schwerwiegenden Erkrankungen irgendwie dann doch nicht mehr da sind, weil dann wäre das ja wieder ein Abbruch fürs Kind, das will man natürlich verhindern. Und diese Unterlagen, die wir da dann noch bräuchten, das könnten wir abholen, wenn wir soweit wären in unserer Entscheidungsfindung oder alternativ könnten sie uns das auch direkt mitgeben, wenn wir uns schon sicher wären. Und dann haben wir gesagt, nee, wir nehmen das direkt mit. Und den Wisch, den man dann braucht, um so ein Führungszeugnis zu beantragen, den würden wir auch direkt mitnehmen, wenn sie den fertig macht. Und ja, das haben wir dann gemacht. Sind dann am gleichen Tag noch direkt, weil es in der Stadt halt war, zum Rathaus, haben das dann auch abgegeben, haben dann die Fragebögen, also es war einiges an Papier, was wir dann durchgearbeitet haben in den Wochen drauf. Da geht es halt von Name, Adresse, Geburtsdatum über was für ein Kind möchte man aufnehmen. Also welche Altersspanne kann man sich vorstellen? Möchte man lieber einen Jungen oder ein Mädchen oder ist es einem egal? Was für Behinderungen könnte man sich vorstellen? Körperliche Behinderungen oder psychische Erkrankungen, ob man sich sowas vorstellen kann? Und da ist es auch ganz wichtig, dass man da ehrlich mit sich selbst umgeht und auch ehrlich dem Jugendamt gegenüber ist. Weil wenn ich mir das selber nicht vorstellen kann, dann würde ich mir etwas zumuten, was ich langfristig nicht leisten kann. Und das wäre dann für das Kind wiederum nicht gut. Weil das Jugendamt möchte ja das Kind in eine Situation bringen, in der es dauerhaft untergebracht werden kann.
Ja.
Und dann kommen so ein paar Fragen oder waren ein paar viele Fragen zu, was würde man sich von dem, wie war es formuliert? Welche Erwartungen hätte man an das Kind? Fand ich ganz schwierig. Pascal war ganz schnell fertig, sagt Neugierde. Es muss Neugierde haben, alles andere ist mir egal.
Also Pascal dann, wollte ein Entdeckerkind.
Ja. Und dann so Fragen wie, dass die persönlichen Verhältnisse der leiblichen Eltern oft schwierig sind, wie man damit umgehen würde oder wo man da Probleme vielleicht sieht oder wie man dazu steht. Ja, also teilweise schon sehr intensiv, die Fragen, wo man dann sich ein bisschen Gedanken gemacht hat, was aber gut ist, weil man sich damit selber damit auseinandersetzt.
Ja.
Und zu guter Letzt durften wir dann noch einen Lebensbericht schreiben. Das waren eine Seite Fragen von, wo bist du geboren, wie bist du aufgewachsen, wie war deine sexuelle Aufklärung, wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern gewesen, wie ist es heute, wer waren wichtige Bezugspersonen. Und wenn man dann so sein ganzes Leben irgendwie mal runterschreiben soll, das ist Eine spannende Erfahrung.
Ja, ja.
Da wird auch dann kritisch nachgefragt. Es geht halt darum, man möchte halt, dass die Pflegeeltern ein stabiles Verhältnis haben und dem Kind ein vernünftiges Zuhause bieten können. Das hat ja auch seine Berechtigung, auch wenn es sehr komisch ist, so persönliche Fragen gestellt zu bekommen.
Mhm. Ja, ja, klar. Das
ist, wir hatten ja immer den Vergleich zu den Podcasts von den freien Trägern, die wir gehört haben. Und in diesen Podcasts hat man halt auch vom Bewerbungsprozess bei diesen freien Trägern dann viel erfahren. Und da war es sogar noch viel intensiver. Also da werden Genogramme, also Aufstellungen und Familienkonstellationen dann wirklich dargestellt, wo es dann einen Termin nur um das eine geht und einen Termin nur um das andere, wo ich schon gedacht habe, um Gottes Willen, wenn ich jetzt irgendwie 5 Termine brauche, bis ich alle sozialen Gefüge in meinem Umfeld und im Umfeld meines Mannes irgendwie durchgearbeitet habe, da weiß ich ja hinterher nicht mehr, wo ich vorher angefangen habe. Aber da wir direkt mit dem Jugendamt zusammenarbeiten, war es dann nicht ganz so intensiv. Trotzdem sehr intensiv, aber halt nicht so in die Tiefe gehend, wie wir es da im Podcast gehört haben.
Wobei es auch Jugendämter gibt, die dort intensiver sein sollen. Also ich bin im Netz auch mit dem einen oder anderen Pflegekindereltern im Austausch. Und da gibt es auch Eltern, die sind schon sehr, sehr lange im Bewerbungsprozess. Bei uns ging es wohl sehr, sehr schnell.
Ja, es ist wahrscheinlich immer so ein bisschen davon abhängig, wie das Jugendamt arbeitet und wie auch die Belastungssituation im Jugendamt selber ist.
Ja gut, und das ist wahrscheinlich auch eine Frage, ich sag mal, wenn du sagst, was man da alles so an Filtern, nenne ich es mal, vorgeben kann, hängt es natürlich auch davon ab, will ich jetzt das perfekte Kind, nennen wir es mal, ne? Also wirklich ganz genaue Vorstellungen, auch bei einer Altersrange, sage ich mal, zum Beispiel eine sehr enge Range und so weiter. Dadurch kann ich ja unter Umständen meinen Prozess auch in die Länge ziehen.
Also wir haben
wenn ich
von
jetzt zum Beispiel sage, mein Kind darf zwischen 0 und 10 Jahre alt sein. Behinderungen sind für mich grundsätzlich erstmal kein Problem. Dann hatten wir ja bei euch auch den Fall, verzeih mir, falls du es gerade erwähnt hast, dann ist es mir durchgerutscht, dass irgendwie man nicht sofort sehen können soll, dass es nicht euer Kind ist.
Genau, das habe ich nicht gesagt, aber also, das war eine Sache, die genau, wir im Fragebogen angegeben haben.
Dass man zum Beispiel
haben.
Auf die Hautfarbe achtet oder dass die Gesichtszüge jetzt nicht irgendwie aus einer fremden Kultur sind, so ich sag mal asiatisch angehaucht oder wie auch immer. Aber wenn du da natürlich, ich sag mal, gefühlt überall den Filter komplett aufziehst, dann bist du wahrscheinlich schneller drin, als wenn du das halt alles so ein bisschen enger gestaltest, wie bei euch zum Beispiel so gerne das Alter, gerne so eine gewisse Ähnlichkeit da. Denn
genau,
kann
also
so ein Prozess, glaube ich, länger dauern, als wenn du sagst, ist mir egal, gib mir ein Kind so. Ne?
Ja, also wir haben angegeben, dass wir uns vorstellen können, so 0 bis 2 Jahre vom Alter her und optisch halt nicht offensichtlich aus einer fremden Kultur. Einfach nicht aus rassistischen Gründen oder so, sondern weil wir diese Blicke, die man dann von extern kriegt, nicht wollten. So, dann taucht man irgendwo als Familie auf und dann, wie kommt denn das jetzt zustande? Das Kind hat irgendwie Schlitzaugen oder, ne, also so ganz schmale Augen oder das Kind hat Afrolocken, wo kommen die denn jetzt her?
Wobei wir das als Wunsch deklariert haben und nicht als Bedingung. Also das ist eigentlich ganz komisch. Das ist fast wie ein Autokonfigurator, kannst du dein Kind dann konfigurieren. Du kannst ja quasi alles wünschen, aber die Frage ist halt auch, wie sehr, es wird aber immer gefragt, wie wichtig dir dieser Wunsch ist.
Ja gut, dann also, ist es beim Autokonfigurator aber anders. Also wenn ich
beim Autokonfigurator ist es absolut. Aber bei den Kindern gibt es halt gerade nicht alle Konstellationen, die man sich vorstellen hat, sind gerade nicht vorrätig.
Naja, ich sag mal so,
es ist schon sehr komisch, diesen Fragebogen auszufüllen.
Vielleicht ist es eher wie ein Gebrauchtwagenkauf, wo ich gucken muss, was ist halt gerade da und was nicht.
Ja.
Ja.
Also wir haben.
Also du kriegst auch nicht gesagt, was da ist. Das ist unser Verschluss beim Jugendamt. Also so.
Emil, das Boah, du hast so ein Shopify für Pflegekinder.
Datenschutz sagt nein.
Das kam uns wirklich so komisch vor, diesen Fragebogen auf. Und das fühlte sich auch so falsch an.
Aber was du gesagt
also
hast, mit, wenn man den Filter.
Anders.
Ja, was du gesagt hast, mit den Filter enger ziehen und dann wartet man länger. Also Pascal hat da einen Kontakt gehabt über das Internet. Auch mit einem Pflegeelternbewerberteil, die dann irgendwie wollten am liebsten neugeboren und auf gar keinen Fall Alkoholkonsum in der Schwangerschaft. Und das ist halt, oder, ne, oder auch anderer Konsum von Anfang an ausgeschlossen. Und das sicher auszuschließen ist halt, ja,
wie du so schon wie den sagst, du warst sehen. Halt nicht dabei, ne?
Genau. Das ist halt super schwierig. Neugeborene ja, sind sag mal, wie eh gesagt, relativ
du hast
selten.
Ja gerade bei Pflegekindern hast du ja meist einen gewissen Background, dass diese ja. Fälle halt leider eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit haben.
Ja, kann im Adoptivfall genauso hoch sein.
Ja, ja, klar.
Das, von daher, das ist schwierig. Man kann sagen, man wünscht es sich, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo die Anfrage kommt, eben nichts bekannt ist. Aber je jünger das Kind ist, umso schwieriger ist es natürlich das, was bekannt ist, weil gerade so Dinge, die aus Alkoholkonsum in der Schwangerschaft resultieren, oft erst festgestellt werden, wenn die Kinder in die Schule gehen.
Ja, es ist halt leider eine der Sachen, die eher Spätfolgen als Frühfolgen nach sich ziehen, ne?
Genau. Optische Auffälligkeiten ist nicht immer gegeben, eher in den wenigsten Fällen. Und wenn man jetzt
ja, nur optisch ist ja auch selten lebensbeschränkend oder lebenseinschränkend, wohingegen Spätfolgen wie Entwicklungsverzögerungen oder später dann im schulischen Sinne Lernprobleme und so weiter, das kann genau. ja auch für das Kind per se Spätfolgen haben. Wohingegen, wenn du jetzt mal, ich sag mal, optische Sachen nimmst, wie irgendeine Fehlstellung oder irgendeine, ich nenne es mal Deformation im Gesicht oder so, das muss halt nicht zwangsläufig einen Einfluss auf dein späteres Leben haben. Nur wenn du halt im Lernen beschränkt bist, das kann halt einen massiven Einfluss haben, ne?
Ja.
Also viele von den Problemen durch Alkohol, die können halt zum Beispiel sehr den ADHS-Problemen ähneln, aber die Medikamente helfen nicht. Also es lässt auch Spekulationsfreiraum für fehlerhafte Diagnosen. Also ich meine, die wenigsten Eltern geben zu, was in der Schwangerschaft ihrer Kinder war. Und wenn man die Laborberichte, ich habe sie jetzt gerade nicht parat, aber wir hatten das irgendwann mal Statistiken gesehen, es sind sehr viele Eltern, die Alkohol in der Schwangerschaft trinken.
Ja, ja. Ja, ich glaube auch einfach, es wird auch oft so ein bisschen laissez-faire behandelt, wenn du aus einer gewissen Sozialschicht kommst, sage ich es jetzt mal, ohne irgendwie da jemanden angreifen zu wollen.
Also tatsächlich, Pascal und ich haben irgendwann mal die ganze Sache so ein bisschen gegoogelt mit Alkohol und Schwangerschaft und die Statistiken, die es dazu gibt, sind tatsächlich so, dass Leute aus gehobeneren Gesellschaftsschichten in der Schwangerschaft mehr Alkohol trinken als Sozialschwache.
Ich glaube, bei den Sozialschwachen wäre es dann eher Drogenkonsum oder Rauchen.
Möglich. Aber wir haben dann so für uns interpretiert, naja, in gehobeneren sozialen Schichten ist dann doch eher so der Wein zum Abendessen und der Sekt zum Anstoßen ja. öfter da.
Der Sekt im Büro zum Geburtstag, der sein muss.
Ja,
der
oder
eigentlich
der Klassiker,
so, wenn der kein Sekt ist, der kriegt einen blöden Spruch.
Mhm. Ja, einmal ist keinmal. Ja, wie war das noch? Ich weiß nicht, ob es nur in Deutschland ist oder ob es ein global kulturelles Problem ist. Aber ich verfehle mich immer wieder drüber, wie kann es sein, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo ich mich eher dafür rechtfertigen muss, nicht zu trinken, als dafür, dass ich trinke.
Ja.
Und es ist halt wirklich so. Also,
wenn du nicht trinkst, bist du sofort schwanger. Und manche wollen ja nicht zugeben, dass sie schwanger sind, gerade auf der Arbeit.
Ja, ist halt auch schwierig. Also wenn ich sagen würde, ich trinke nicht, weil ich schwanger bin, ich glaube, ich habe ein Glaubwürdigkeitsproblem.
Ja. Aber wenn du als Frau halt keinen Alkohol trinkst, wie meine Frau, dann
naja.
Komm, dann wurden wir halt zusätzlich deswegen ja auch sehr oft gefragt, ob es soweit ist.
Ja, ich habe es vorhin halt gerade wieder gehabt. Ich habe irgendwas bei Social Media gelesen oder war es, ich weiß nicht, irgendein Bericht und da ging es auch drum, und dann so, ja, und dann am Ende ein Bier. Wo ich denke, wieso hätte es halt nicht eine Cola sein können oder ein Wasser? Wieso musste es wieder das alkoholhaltige Bier sein, so?
Mhm.
Und das ist halt, ja, es
du hast ja auch bei vielen
auch so
Restaurants
auch
das Bier inkludiert im Menü. Also früher war das sehr viel so. Ich glaube, es geht mittlerweile zurück. Wir gehen nicht ganz so häufig in diese Ketten essen. Also jetzt nicht die ganz Fastfood-Ketten, sondern die so ein bisschen mehr auf Restaurant machen, die Ketten.
Ja, ja.
Da war auch bei einigen immer das Bier dann inklusiert. Wenn da aber lieber sowas Leckeres, Alkoholfreies ist, war das halt immer nicht im Menü möglich.
Ja, das ist doch so.
Zumindest bei denen, der bei uns in der Stadt war, war das mal eine Zeit lang so.
Was ich letztes Jahr im Sommer erzählte, als wir da auf den Konzerten waren, dass du halt in einem Stadion auf dem Konzert bist und zwischen den Reihen läuft halt der Dude mit dem Rucksack durch, der halt Bier im Vorbeigehen verkauft, ne? Aber dass da halt mal einer mit dem Rucksack voll Wasser rumläuft, das brauchst du nicht glauben. Der kein Bier trinkt, muss halt wirklich den Innenraum verlassen, verpasst vielleicht sein absolutes Lieblingslied, weil er halt kein Alkohol wollte, aber Durst hatte.
Ja.
Und das ist doch irgendwie traurig, wenn du so drüber nachdenkst.
Absolut.
Ja.
Oder ich meine, wenn Wasser halt nicht einen Absatz generiert, ey, dann schickt er einen durch die Reihen, der Cola Zero in seinem Rucksack rumkriegt. Das trinkt nur wirklich, glaube ich, das trinkt noch eher jemand als Wasser so. Also es ist einfach ein Trauerspiel.
Ja.
Aber wir driften vom Thema ab. Wir müssen uns die Zeit ein bisschen im Blick behalten. Wir wollten die Folgen auch nicht zu lange machen, damit wir halt den Fokus auf dieses Thema haben. Also ihr habt ja den Bewerbungsprozess angestoßen, habt euch ja auch schnell die Unterlagen da mitgenommen, weil ihr relativ
Ich glaube, einen wichtigen Punkt im Bewerbungsprozess haben wir vergessen. Neben den Vorstellungen vom Kind, unserer persönlichen gesundheitlichen und psychischen Verfassung, geht es ja auch sehr stark um unsere finanzielle Situation. Es soll ganz klar ausgeschlossen sein, dass man Pflegekinder, man bekommt ja Unterhalt für dass die aufgenommen werden, weil man halt vielleicht das Geld notwendig hat. Also man muss finanziell auf guten Beinen stehen, sonst kann man keine Kinder aufnehmen.
Also ich sag's euch mal so, das Thema hatten wir halt zu Genüge in den Vorabgesprächen für jeden da draußen. Man bekommt für die Pflege von Kindern ganz gut Unterstützung. Also das wird schon versucht, irgendwie attraktiv zu gestalten. Aber wir haben auch beschlossen, es taugt nicht als Geschäftsmodell, weil du wirst finanziell komplett durchleuchtet. Du musst hier die Kinder quasi ohne die Unterstützung, die du später bekommst, schon leisten können. Und dann, das hatte Pascal mir mal erzählt, ist es so, dass das Jugendamt eigentlich erwartet, dass eins von beiden Elternteilen dann aber auch Vollzeit zu Hause ist, quasi.
Genau, also zumindest am Anfang.
Ja.
Weil da geht es ja ganz viel auch um Bindung und Bindungsaufbau und so weiter. Und ein Kind, was dann in eine neue Familie kommt, muss ja auch in dieser neuen Familie erstmal ankommen und soll dann nicht sofort wieder extern betreut werden.
Richtig. Und das heißt, da wird man durchleuchtet. Also damit einen Reibach machen, schwierig.
Schwierig. Also es gibt halt Unterhalt, das ist auch einfach aufgrund dieser rechtlichen Situation. Man ist halt für die Erziehung und Betreuung des Kindes zuständig, aber es ist halt nicht rechtlich mein Kind. Und deshalb wird da halt Unterhalt für gezahlt und dann gibt es noch einen kleinen Beitrag für Pflege und Erziehung. Und damit ist dann der 24 Stunden, 7 Tage die Woche Job dann abgegolten. Aber ich sag mal so, ein Minijob wäre finanziell lukrativer.
Und wahrscheinlich nicht so nervenaufreibend.
Ja. Zeitlich mehr eingeschränkt auf jeden Fall.
Naja, wir haben es ja, also wir können ja, also ihr werdet es ja auch schon gehört haben, das ein oder andere Mal jetzt in der vergangenen Dreiviertelstunde. Pascal hat quasi eines eurer beiden Pflegekinder bei sich und versucht es zum Schlafen zu bewegen. Es ist das kleine Pflegekind und es ist halt gerade nicht so einfach, deswegen gibt es den einen oder anderen Gezeter hier im Hintergrund zu hören oder gab es zu hören. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, wie wir das handhaben, ob wir es rausschneiden oder nicht. Ihr habt auch zu Folgenbeginn den Disclaimer dazu gehört. Wir haben uns aber dazu entschieden, dass es in diesem Format, das wir hier gerade führen, kein Problem darstellen sollte, weil wer sich mit dem Thema befasst, ist grundsätzlich offen für Kinder und lässt sich durch Kleinkind, Babygeräusche nicht stören. In einer normalen Folge, wo wir intensiv über Sternkinder reden, hätte ich es natürlich unterbunden, weil es da unpassend wäre. Aber hier haben wir uns im Vorgespräch bewusst dafür entschieden, dass es eigentlich nicht, zumindest nicht triggern sollte. Und wenn es halt so laut und massiv wäre, dass es störend wäre, dann würden wir es natürlich entsprechend rausnehmen. Aber bisher ist es halt weder störend noch massiv. Das ist halt einfach nur jemand, der sehr neugierig ist. Wir hatten das Thema gerade. Neugier ist wichtig.
Ja.
Glaube, die Neugierde haben wir bekommen, definitiv.
Ja, ja.
Ja,
mein Redeanteil ist deswegen ja heute auch ein bisschen geringer, wenn er zu laut ist.
Ja, nicht, ne?
Na, sonst hat er ja keine Bildschirmzeit.
Letztens wieder gelesen, Bildschirmzeit für Kinder ist, hat eine ähnliche Wirkung im Kopf wie Drogen.
Okay, den Vergleich kannte ich noch nicht, aber ja,
na, also logisch. Selbst wenn du es nicht an Dinge koppelst, im Sinne von, hast du toll gemacht, du darfst jetzt Fernsehen gucken, wird trotzdem das Belohnungssystem angesprochen.
Verrückt.
Und ja, das fand ich eigentlich auch so ernüchternd, dass du halt, selbst wenn du das so wie das Radio im Hintergrund laufen lassen würdest, würdest du trotzdem Belohnungssysteme ansprechen, obwohl du sie gar nicht aktiv ansprichst. Und das war halt für mich schon so, dass ich dachte, boah, fuck. Aber dann dachte ich mir wieder so, irgendwie ist aus uns ja auch was geworden. Also ich sag's mal so, wir versuchen, also wir sind ja mit dem Thema Paradebeispiel für How to Not Do It. Wobei ich glaube, es geht schlimmer, es geht weiter schlimmer. Aber wir wissen auch, dass es nicht cool ist. Aber ich sag mir auch, es ist schön, dass wir heutzutage wissenschaftlich fundiert dieses Wissen haben, wie man es machen sollte. Aber ich bin halt auch nicht da, um mein Kind nach Laborbedingungen zu erziehen oder groß werden zu lassen. Und ich mag es nicht, wenn meine Mutter oder meine Schwiegermutter sagen, ja, das hat früher auch geklappt. Das ist für mich so ein bisschen zu einfach, aber ich sehe es dann auch so, ey, aus mir ist auch was geworden. Ich habe auch ein bisschen früh vor Bildschirm gehangen. Ich sehe es immer noch so, für mich ist immer entscheidend, was gibst du? Also überfrachte ich das Kind mit Reizen oder lasse ich halt eine Zoosendung laufen und mein Kind kann dafür danach 20 Tiergeräusche.
Und was ich ganz schlimm finde, ist halt dieses vor dem Fernseher parken.
Ne? Ja,
also
richtig.
Das geht gar nicht. Also das Kind muss lernen, auch sich selbst zu beschäftigen. Es hat jede Menge Spielzeug. Damit kann man sich sehr, sehr viel und sehr intensiv und sehr kreativ auseinandersetzen. Aber ein einfach nur passives Beschallern lassen und das Kind ist damit glücklich, halte ich für den falschen Weg.
Nein, ich sehe es auch bei uns immer, selbst wenn wir dann mal nachher sagen, ey komm, wir machen jetzt noch ein bisschen Zoosendung an nebenbei, ne? Also ich sag mal so, es ist wahrscheinlich die ersten 5 Minuten, wo Mats da aktiv drauf starrt, wenn überhaupt. Und dann schnappt er sich sein Spielzeug, wuselt durchs Wohnzimmer. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach dann, dass du selbst auch diesen Ball aufnimmst und mit ihm spielst. Und halt, ich glaube, es gibt dann genug Eltern, die sagen dann, nee, nerv jetzt mal nicht, da der Fernseher läuft, guck doch zum Fernseher so, weißt du? Mhm. Und ich glaube, das ist die Frage ist halt immer, wie gehe ich damit um? Und wenn ich halt aktiv, wenn mein Kind sagt, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, wenn ich das halt mit aufnehme und dann halt mit ihm ein Buch gucke oder spiele, und das ist eigentlich nur noch ein Hintergrundgeräusch wie ein Radio, dann ist halt alles fein. Ne?
Ja.
Aber das hängt auch davon ab, was für ein Programm du halt laufen lässt. Ne? Wenn du da irgendwie die Kindersendung laufen lässt, wo halt, ich sag mal, die ganze Folge über Partymusik, Bling, Bling, Action, Bum, Bum läuft. Ja, ich glaube, das ist dann die denkbar ungünstige Bildschirmzeit. Mhm. Dann kannst du auch gleich mit Videospielen anfangen. Aber ich finde es halt so witzig, also die Medien dominieren die Gesellschaft immer mehr, Smartphones, Tablets hast du nicht gesehen und parallel dazu diskutieren wir immer mehr drüber, dass Bildschirmzeit für Kinder nicht gut ist, obwohl eigentlich jeder ständig irgendwie Bildschirm vom Gesicht hat, ne?
Ich finde es eigentlich noch viel paradoxer, dass wir auf der einen Seite sagen, Bildschirmzeit für Kinder ist schädlich und auf der anderen Seite setzen wir sie in die Schulen mit Tablets und sie sollen alles digital machen.
Also, ne? Also und wir selbst haben ja auch große, weite Teile des Tages ein Bildschirm vorm Gesicht mit einem Smartphone oder so.
Ja.
Also wir nehmen ja
ich denke auch, Bildschirmzeit ist nicht gleich Bildschirmzeit. Also ich denke, sehr richtig, viel bewegte ja Bilder, das, die sau viel triggern. Oder halt einfach irgendein Text, der da halt unbewegt steht. Das ist einfach ein Unterschied. Also man hat ja auch bei Serien und so weiter, Kinderserien zu unserer Kindheit und Kinderserien heute, sind ja viele so schnell geschnitten. Da passiert so, so viel. Es gibt ja fürs Gehirn immer weniger Pause. Das ist ja auch mit den Social-Media-Plattformen
naja, auch der und Fall. Da bin ich halt froh, wir haben von unseren Nichten mal den Tipp bekommen für Bluey. Weil das halt eine sehr ruhige Kindersendung ist, die halt nicht so hektisch ist. Die ist zwar bunt, aber die ist nicht schnell, die ist nicht hochdynamisch. Die ist Werte vermitteln.
Und ich glaube, gerade das, was du sagst, Pascal, ist halt das Entscheidende, dass es halt alles schnell ist. Das ist ja so wie TikTok und Instagram. Es muss in den ersten 10 Sekunden deine Aufmerksamkeit kriegen oder in den ersten 2, glaube ich, sogar noch, dann swipest du weiter. Und ich finde das immer so krass. Also ich bin tatsächlich so der Mensch, wenn ich zum Arzt gehe, ich setze mich teilweise ins Wartezimmer und beobachte einfach die anderen Menschen. Und finde es krass, wie einfach jeder, egal welchen Alters, sein Handy in der Wartezeit in der Hand hat und da irgendwas durchswiped und so.
Und ich sortiere dann immer Kinderfotos. Aufheben, wegsortieren, aufheben, wegsortieren. Ja,
ich meine Familien habe immer einfach mein E-Book dann auf dem Handy aufgemacht und habe gelesen. Aber ich finde es halt krass, wie das einfach, ja, wie das Smartphone der Zeitvertreib ist. Wobei ich auch sagen musste, wir waren jetzt vorgestern oder so bei Ernstings nochmal eine kurze Hose für die Kita kaufen und Nicole bezahlte dann mit Karte, also mit dem Handy, mit Apple Pay und dann sagte die Verkäuferin so, oh, unglaublich, dass man damit sogar noch telefonieren kann heutzutage, ne? Und dann habe ich so gedacht, ja gut, ist jetzt kein Spruch, den ich 2026 noch fühle, also vor 2-3 Jahren hätte ich den Spruch irgendwie noch wohlwollend lustig zur Kenntnis genommen, heutzutage finde ich, es ist ja Standard, also wenn ich sogar sehe, wie viele ältere Menschen, da meine ich wirklich so 50, 60 oder teilweise auch 70 aufwärts, mittlerweile sogar ihr Smartphone zum Zahlen benutzen. Also das fand ich schon wieder ein bisschen sehr skurril.
Mit der Bildschirmzeit hatte ich noch was.
Unser wir waren ja bei euch auf dem Campingplatz. Genau, ich glaube, wir wollen die gleiche Story erzählen. Der Große hat neues Sandspielzeug gekriegt, das habt ihr mitgekriegt.
Nee, ich wollte eine ganz andere Story erzählen.
Ach so.
Der Große, als er bei uns eingezogen ist, bei der Bereitschaftsmutter, lief eigentlich immer Peppa Putz im Hintergrund. Das ist einfach, das lief morgens angemacht und lief den ganzen Tag durch. Die Frau hatte hat eine Kindertagespflege und Bereitschaftspflegekinder. Also die hat zwischenzeitlich auch wirklich viele Kinder alleine. In der Hochphase waren es mal 8 Kinder, die sie hatte. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe. Und damit die Kinder beschäftigt sind, ist bei ihr unter anderem der Fernseher an. Unser Großer ist ja mit 18 Monaten bei uns eingezogen. Also unter 2 haben wir geschafft. Kann man der Stelle schon mal spoilern. Der konnte nicht essen, ohne dass irgendwas zur Beschäftigung brauchte. Also wir haben es dann am Anfang mit Musik und Bewegungen versucht. Also bei uns lief von Anfang an kein Fernseher. Das machen wir eigentlich bis heute mit ihm so. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber dem Kind beizubringen, am Tisch zu sitzen, ohne eine Bildschirmberieselung, das war eine richtig harte Aufgabe. Und das nur mit 18 Monaten. Also da merkt man schon, wie sehr diese Aufmerksamkeit nach dieser Beschäftigung schon in dem Alter da sein kann. Der hat auch nie viel Fernsehen geguckt, wenn wir bei denen im Haus waren, beziehungsweise Wohnung. Der lief nur im Hintergrund. Hat da manchmal ein bisschen davor gestanden und dann hat er ihn wieder ignoriert. Aber am Essen ist das halt so richtig enorm aufgefallen, dass der eine Beschäftigung brauchte.
Das war ganz lustig. Wir haben dann erst mit Musik das Ganze ausgeglichen. Damit war ja das Bild schon mal weg. Und wir sind dann, nachdem er bei uns eingezogen ist, auch relativ schnell damals im Urlaub gefahren. Und im Camping hatten wir dann nicht immer gerade eine Bluetooth-Box zur Hand, um Musik anzumachen. Und haben ihn dann beschäftigt, altersgemäß mit, wo ist deine Nase, wo ist dein Mund, wo ist dein Ohr und so weiter und so fort. Was dann zur Folge hatte, dass er bei der nächsten U-Untersuchung mit 2 Jahren mehr Körperteile kannte, als der Arzt überhaupt wissen wollte. Und mit der Frage, hast du auch ein Ohr, völlig überfordert war, weil er wusste ja nicht, ob er jetzt das linke oder das rechte zeigen soll.
Ja, ja. Ja, aber es ist halt so krass, ne? Wenn du überlegst, ihr habt das quasi denn mit 18 Monaten erst angefangen, so ein Stück weit aus der Not heraus, um halt auch irgendwie von der Bildschirmzeit und von dieser Bluetooth-Box wegzukommen, jetzt überspitzt formuliert. Und für uns ist das halt völlig normal, dass wir diese Fragen relativ schnell so in die Routinen mit Mats eingebaut haben.
Nee, nicht, dass er die Fragen nicht kannte, also das schon, aber wir haben halt aus der Not heraus.
Das ist sehr intensiv geübt.
Sehr intensiv geübt.
Ja,
meine ich
ja. Also nicht nur, dass er die Fragen kann, sondern dass er halt auch die Fragen beantworten kann in dem Sinne.
Ja, ja. Also wir haben das halt einfach als Beschäftigung halt quasi krass, genutzt. Ne?
Also was für Mittel oder eigentlich ja auch erstaunlich, dass ja eigentlich was ganz Schlimmes da passiert ist von der Prägung her, dass halt Essen nicht ohne Fernseher oder Musik geht. Aber auf der anderen Seite wieder erstaunlich, dass es denn mit sowas einfach wie hast du eine Hand, wo ist deine Hand und so weiter, dass es sich damit gewissermaßen heilen ließ.
Mhm. War ein hartes Stück Arbeit, hat ein paar Wochen gedauert, ja. Aber mittlerweile ist es...
Aber man kann wirklich sagen, mit Bordmitteln. Mhm. Also war ja nichts dabei, was er nicht hatte.
Nee.
Und du musst das Camping einpacken, das war immer dabei. Nee.
Genau, also im Camping braucht man immer als mobiler Camper Dual-Use-Prinzip. Ne? Alles, was man dabei hat, braucht man für mindestens zwei Dinge, weil sonst ist es gewichtstechnisch zu schwer.
Ja. Ja, du wolltest eine Anekdote über Sandspielzeug erzählen.
Achso, ja. Im Urlaub bei euch hat er neues Sandspielzeug bekommen und er sagte dann, an der Kasse hat er sich dann angestellt und er wollte dann selber bezahlen. Und dann habe ich gedacht, gut, kostet knapp 10 Euro, ich gebe ihm 10-Euro-Schein in die Hand. Gesagt, hier, ne, kannst du gleich der Kassiererin geben, wenn das gepiepst hat, kannst du bezahlen.
Ah, ja, ich erinnere mich, ich weiß,
was kommt. Ja? Und statt der Kassiererin den 10-Euro-Schein zu geben, hat er den halt aufs Kartenlesegerät gelegt.
Ja, ja.
Und das hat uns halt wunderbar vor Augen geführt. Ja, wir bezahlen eigentlich fast alles mit Karte und Bargeld ist eigentlich bei den Kindern so gar nicht präsent.
Ja.
Nur beim Bäcker bei uns.
Ja.
Ja, aber es ist ja bei uns genauso. Also wir haben Bargeld im Haus für wirklich 2, 3, 4 bekannte Fälle. Also es gibt bei uns ein Asia-Schnellrestaurant, da geht nur Barzahlung. Alle Dönerläden bei uns hier zu Hause haben nur Barzahlung.
Unsere hat neuerdings Kartenzahlung.
Mein Barbier hat nur Barzahlung. Und in Neustadt der Eiswagen hat nur Barzahlung. Aber ansonsten ist mein ganzes Leben mit Karte. Und das ist so, ich hatte das, als wir Pascal Fahrradfahren waren im Urlaub, auf der ersten Tour über Scharbeutz, wo ich da uns die Kaffees geholt habe. Jeder vor mir in der Schlange hat seine blöde Kugel Eis und Bargeld bezahlt. Was bei mir beim Warten dazu geführt hat, dass ich dachte, können die keine Kartenzahlung? Aber konnten sie.
Schon verrückt.
In Niederlanden ist es oft so, da fahren wir auch relativ gerne hin, dass die auch so im Schwimmbad, wenn es dann Kiosk gibt, die nehmen nur Karte. Die machen kein Bargeld. Ist ja auch eigentlich praktisch. Du kannst mit deiner Smartwatch, die du eh am Mann hast, zahlen und hast nicht irgendwo ein Geldbeutel rumfliegen, währenddessen alle im Wasser sind oder so. Eigentlich finde ich das
und
ganz
es
toll.
Ist natürlich auch, ich kenne das ja schon vom Megamarsch, die machen auch nur noch Kartenzahlung. Es ist ja auch einfacher zu handeln, ne? Du hast da kein Bargeld rumstehen, du musst nicht irgendwie 3 Kassen verteilen und so weiter. Du hast halt einfach nur deine Sum-Up-Geräte mit dem Smartphone dabei und ab dafür.
Mhm. Ja.
Absolut.
Und gerade beim Fahrradfahren habe ich halt auch nichts Unnötiges gerne dabei. Mittlerweile, du kannst ja mit deinem Fahrradtacho sogar zahlen.
Ja, wenn die Karte das zulässt.
Das stimmt, also, bei dir war es nicht kompatibel.
Ja, richtig. Aber,
die Bank war nicht kompatibel. Ich habe sogar schon mal gemacht.
Ja, ja.
Ja. Sollen wir nochmal zurückspringen zum Bewerberprozess?
Ja, ich wenn ich die Zeit betrachte, Stunde 5, ich habe gerade schon mal im Kopf umgeplant. Wir hatten ja eh gesagt, die dritte Folge wäre vermutlich etwas kürzer, wenn wir nur darüber reden, dass die Kinder jetzt bei euch sind. Das heißt, ich würde wahrscheinlich den nächstgrößeren Schritt im Prozess mit in den dritten Teil reinnehmen. Das wäre dann die Anbahnung, aber was wir nochmal kurz, glaube ich, beleuchten können, ist,
was dazwischen
war. Ihr habt die Unterlagen abgegeben und habt quasi euren Konfigurator definiert mit Wünschen und Must-Haves und Nice-to-Haves.
Genau.
Was passiert denn noch, bis es zur Anbahnung kommt?
Ja, genau. Und wir
jetzt
hatten
kann
uns
ich
ja
mal
auch
wieder ein bisschen mehr reden. Das Kind schläft ja.
Genau.
Der nächste Schritt ist eigentlich, dass erstmal ein Hausbesuch ansteht, wenn sie die Unterlagen durchgegangen sind und auch das Führungszeugnis und so weiter und vom Arzt da ist, wenn das alles passt, davon ausgehend, dann kommen sie sich die Räumlichkeiten angucken, die man hat, wo das Kind oder das eventuelle Kind dann leben soll. Das heißt, da steht ein Hausbesuch an, da werden auch die Sachen, die man abgegeben hat, werden durchsprochen, die kommen dann auch zu zweit. Weil halt die das zu zweit immer entscheiden, sowas. Das entscheidet nicht eine Person alleine.
Vier-Augen-Prinzip halt.
da braucht man sich auch keinen absoluten Stress machen. Eine Familie lebt, wie sie lebt. Also das ist halt jetzt, es gibt ja auch Menschen mit Kindern, die das zweite Kind zum Beispiel so haben wollen oder das dritte Kind so haben wollen. Dass dann, wenn man Kinder im Haus hat, ein bisschen Dreck auf dem Boden liegt, ist normal.
Oder ich das halt nicht auch alles. Mal, die merken das auch ganz genau, wenn da jemand dieses aufgesetzte Superleben verkaufen will.
Ja.
Also ich glaube, die merken schon, ob sie sich in einem natürlichen Umfeld bewegen oder ob da jemand gerade versucht hat, ein Labor zu zaubern.
Ja.
Ja, ich denke
auch. Wir hatten auch noch ein paar Mängel am Haus, die wir von unserer Seite sowieso beseitigen wollten. Wir hatten beim einem bodentiefen Element im Obergeschoss noch keinen Rausfallschutz. Nur wenn man da die Tür aufmacht, kann man halt direkt in die Leere treten. Das haben wir natürlich noch bis dahin beseitigt, aber das hat das Jugendamt nicht mal angesprochen, obwohl sie es ja theoretisch gesehen haben.
Ja, also die Diskussionen um diese Hausbesuche sind halt immer unheimlich groß. Wenn man da mal so ein bisschen nach sucht im Internet, dann macht sich eigentlich im Vorfeld jeder irgendwie verrückt, weil, oh Gott, die kommen und das entscheidet jetzt über alles. Und hinterher heißt es dann immer, ja, wir hätten uns gar nicht so Stress machen müssen. da gibt es Leute, die backen irgendwie 3 Kuchen vorher und machen sonst irgendwas. Wir haben Wasser und Kaffee angeboten und selbst das wurde abgelehnt.
Und am Anfang nach der Aufnahme des ersten Kindes war das Jugendamt auch öfters bei uns im Haus, um die Papierkram zu regeln, ob das Kind angekommen ist und so weiter. Dann ist natürlich erstmal ein Haus, wie ein Haus ist, wenn ein Kind gerade eingezogen ist. Das ist so, da wird uns immer gesagt, macht euch keinen Stress, auch wenn das Kind gerade schlecht gelaunt ist und nur rumschreit. Ich meine, das gehört zum Kind dazu. Natürlich war am Anfang der Start ein bisschen schwierig, mit dem Schlaf richtig hinzukriegen. Halt das, was normale Eltern an Problemen haben. Die meisten beim Jugendamt, die wir bisher kennengelernt haben, haben quasi eigene Kinder oder Kindererfahrung. Die wissen, wie bockig Kinder sein können.
Genau, die sind da alle total realistisch. Also wenn die dann nachmittags hier waren und das Kind hatte schlechten Mittagsschlaf gemacht oder irgendwas, da war immer absolut Verständnis dafür da. Einen Tag war irgendwie Riesendrama, weil er den Löffel nicht so in den Mund kriegte vom Joghurt, wie er das gerne wollte. Ja, ist halt beim Kind so, dass es dann frustriert ist. Und das muss es halt einfach üben.
Ja, ja.
Autonomiephase kennt ihr mittlerweile. Wir haben in der Autonomiephase angefangen.
Ja. Aber es klingt jetzt so...
Ich habe heute Morgen beim Bäcker, als ich noch Milchbrötchen geholt habe, hatte ich so eine Papiertüte mit so 2 Scheiben Brot zum Probieren mitgegeben bekommen. Und dann wollte Nicole Mats eine von den Brotscheiben geben, will sie aus der Tüte nehmen lassen. Und die backten aber so zusammen, dass er beide so zusammengebackt rausgenommen hat. Und dann hat sie gesagt, gib mal kurz her, hat ihm eine abgemacht, hat die wieder in die Tüte gemacht und hat ihm die andere gegeben. Nein, war falsch. Die musste dann die zweite Scheibe auch wieder so halb in die Tüte stecken, damit er die dann aus der Tüte nehmen kann. Also, ja.
Spaßig wird es dann, wenn du das Brot falsch geschnitten hast. Weil das lässt sich dann nicht mehr ändern.
Das kann aber auch jeden Tag neu passieren, dass du den einen Tag das, also.
Ja.
Quer und längs und.
Zu groß oder zu klein?
Okay, Hausbesuch dann also auch erledigt.
Genau.
Und dann sagt das Jugendamt irgendwann.
Bei der Verabschiedung haben sie dann gesagt, naja, sie würden sich nächste Woche melden. Aber der Anruf für, ob wir auf der potenziellen Pflegeelternliste immer noch stehen wollen, der kam dann nicht nach einer Woche, sondern nach einem Tag.
Am nächsten Morgen.
Wie beim Bewerbungsprozess bei Siemens.
ich melde mich dann
so in spätestens 3 Wochen bei Ihnen. Eine Woche später, 2. Termin, wann?
Also kam direkt am nächsten Morgen. Mittwochs nachmittags war der Hausbesuch und die Verabschiedung war irgendwie um 16 Uhr und am nächsten Morgen um 9 oder so kam der Anruf, wenn wir das immer noch wollten, dann würden sie uns jetzt auf die Liste der potenziellen Pflegeeltern schreiben.
Okay.
Und aus heutiger Sicht kann man abschließend sagen...
Das heißt, von da an hieß es warten, bis der Anruf kommt.
Genau.
Ja. Und man hörte damals schon raus, dass sie eigentlich wissen, welches Kind bei uns einzieht.
Nee, müssen wir anders anfangen. Eigentlich gibt es dann noch einen Kurs.
Achso, ja, der Kurs.
Der unterschiedlich, je nach Jugendamt, unterschiedlich organisiert ist. Unser Jugendamt macht es so, dass das 4 Abende sind. Einer zur Bindung, einer zu rechtlichen Themen, einer, wo Pflegeeltern da sind, die man befragen kann. Ich glaube, einmal, wo ein Pflegekind oder ehemaliges Pflegekind da ist, was man befragen kann. Es gibt aber auch Kurse oder Jugendämter, die organisieren Kurse über 2 Wochenenden oder 4 Wochenenden. Also das ist ganz unterschiedlich. Unser Jugendamt organisiert, genau, unser Jugendamt organisiert halt diese 4 Abende, aber immer erst dann, wenn sie 5 Bewerber haben, die ein Kind aufnehmen wollen. Und in jeder Kommunikation mit dem Jugendamt nach diesem, wir sind jetzt auf der Liste der potenziellen Pflegeeltern, hieß es immer, wir melden uns demnächst bei Ihnen, wir melden uns demnächst bei Ihnen.
Wir melden uns schon sehr bald bei Ihnen, aber immer so in die Richtung. Wir dachten immer, es geht um den Kurs. Der Kurs war bis zur Aufnahme zum ersten Kind in Ferner weit weg, weil sich keine Eltern bewerben. Es ging immer darum, dass schon feststand, welches Kind zu uns einzieht. Sind wir der Überzeugung.
Haben wir aber, genau,
weil
haben wir
im Nachhinein. Es hat mit den Eltern sehr lang gedauert mit der Unterschrift. Also. Ja. Und ich denke, das ist der gute Punkt für den Break. Das Kind dann einzieht und was das Kind mitgebracht
ein hat. Ein
Cliffhanger.
Ja, wie gesagt, wir kümmern uns dann im nächsten Teil um Geschichten wie die Anbahnung, vom Anruf bis zum Einzug und das Ganze ja sogar 2-mal.
Genau.
Wobei ich behaupten würde, so viel kann ich vorweg spoilern, die Anbahnung beim 2. Kind war jetzt nicht so lang.
Dadurch, dass es, soll ich weiter spoilern? Er ist mit Lebenstag 5 bei uns eingezogen, da war nicht so viel Zeit.
Richtig.
Ja.
Insofern, würde ich sagen, entlassen wir euch jetzt in die Woche.
Du hast schon wieder den Song übersprungen.
Nee, war
halt im Kopf. Okay, gut.
Mit diesem Teil zum Thema Pflege, Kinder, Pflege, Familie werden euch erleuchten in der nächsten Folge, wie das denn so abschließend vonstatten geht, bis man denn wirklich ein Kind zu Hause begrüßen darf, das dann auch bei einem einzieht. Also, wenn man denn das so weit geschafft hat, dass das scheinbar von Erfolg gekrönt sein wird, zumindest vorerst. Was dann kommt, weiß man ja nicht. Das kann sich ja alles ändern. Auch Pflegekinder können irgendwann in den nächsten 15 Jahren nochmal ein Fliegen kriegen. Genau. Und jetzt kommen wir aber, wie von dir bereits angeteasert, nochmal zum Song. Und ich glaube, der geht dann dieses Mal auf deine Kappe.
Richtig. Und zwar von Michael Patrick Kelly, ID.
Oh Gott. Also oh Gott insofern, dass das für mich ein, also anders gesagt, ich habe keine schlechte Meinung von Michael Patrick Kelly, es ist nur nicht teilweise meine Musik, weil ich finde, es ist alles sehr, also er bespielt ja sehr diesen irischen Einschlag, den er ja, also teilweise. Bei ID war das Problem, dass es sehr viel im Radio lief und ich es deswegen irgendwann nicht mehr hören mochte.
Ja, aber ich finde es inhaltlich halt sehr passend, weil es geht ja darum, dass jeder mehr ist als nur das, was auf seinem Pass steht. Und das trifft auf uns alle zu, das trifft auf die Geschichte eines jeden Einzelnen zu, sowohl als für uns als Pflegeeltern und insbesondere dann natürlich auch für die Pflegekinder, weil die bringen alle ihre Geschichte mit.
Ja, wie gesagt, also ich wollte den Song in keiner, also inhaltlich überhaupt nicht bewerten. Es ist nur so, dass dieses Lied bei mir halt nachhaltig hängen geblieben ist, weil es ja mit diesem ID.
Und das ich gehe da sehr mit, oft im mit
Radio der Zeit, deswegen war das dann so ein. Oh, nicht schon wieder.
Und glaub mir, das lief hier trotzdem da zu Hause nochmal öfters. Ich konnte es auch lange nicht mehr hören.
Hast du mal irgendwann erzählt.
Aber er musste bei mir mithören, teilweise.
Ja, irgendwas ist ja immer. Du hast die Frau.
Und dann macht es auch ständig in meinem Spotify-Account an.
Ja, ja, gut.
Ja. Aber jeder darf seinen Musikgeschmack haben. Meinen mag sie ja auch nicht unbedingt immer.
Nee, nicht immer.
Okidoh. Dann nehmen wir Michael Patrick Kelly mit. Der zieht jetzt auf der Song-Song-Song-Playlist ein. ID als Track ist natürlich in den Shownotes verlinkt, das kennt ihr nicht anders. Und dann entlassen wir euch jetzt nicht nur mit dem neu erlangten Wissen rund um Pflegekinder, sondern auch mit einem neu erlangten Song-Song-Song der Woche in die Woche. Und sofern nichts dazwischen kommt, werden wir uns nächste Woche hier wieder zusammenfinden, um dann für euch den Teil 3 aufzunehmen. Und
sehr
dann
gerne.
Gibt es auch das nächste Update zur Kita-Eingewöhnung von Mats. Und auch sonst etwaige Updates zu Vorkommnissen, die uns ereilt haben in dieser Zeit bis dahin. In diesem Sinne, von meiner Seite, eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, seid lieb zueinander. Und wie auch so oft gehören die letzten Worte, also Deutsch ist auch vorbei heute schon, den Gästen.
Ich wünsche euch auch eine schöne Woche.
Ich wollte sagen, berühmte letzte Worte Stille oder was?
Ja. Ich glaube, keiner wusste jetzt, wer anfängt.
Ja, dadurch, dass wir in zwei verschiedenen Räumen sitzen, hast du ja schon gesagt, es ist halt...
Okay, also blindes Verständnis ist bei euch nicht so.
Kommt drauf an.
Okay, wir machen jetzt auch Paartherapie. Okay.
Kann gerade nicht, ich habe ein Kind auf dem Arm.
Okay, ist entschuldigt. Gut, dann...
Gut. Tschüss.
Tschüss und schöne Woche.
Arrivederci, ciao.
Ciao.
So, das war's für heute bei Sternwege. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und die nächste Folge erscheint auch schon am Montag in einer Woche. Also bleib gespannt. Wenn du gerade Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe anzunehmen. Die Deutsche Depressionshilfe reichst du anonym unter der 0800 33 44 533. Und wenn du Wünsche, Tipps oder Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram. Das Profil findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und denk daran, du bist nicht allein auf deinem Weg.